So, Teil 2 der Big Show 777, während es sich hier so langsam einregnet. Ich sitze immer noch bei meinem Kumpel auf der Terrasse, neige dazu, nicht in den Pool zu springen heute. Das gibt das Wetter nicht her. Anyway, Teil 2 geht los mit Martin Konrad und mit Lukas Zara zur österreichischen Fußball-Bundesliga. Danach Irina Knepp vom NDR live aus Berlin, wo ja am Freitag die Basketball-WM der Frauen beginnt. Und der dritte Teil dann, der große Leuchte, das wiederum auch aufgenommen im Pressezentrum der US Open 2026 Leuchte zu den Themen Leichtathletik und dann vor allen Dingen auch Radsport, wo mein Herz selbstredend gebrochen ist. Es ist die Big Show 777, 777, und wir machen weiter in Österreich. Und ich freue mich, dass zum einen Martin Konrad, zum anderen Lukas Zara unsere kleine Jubiläumsshow veredeln, möchte ich sagen. Servus Martin.
Ja, freut mich sehr, dass ich da dabei sein darf.
Ja, immer gerne selbstredend, und servus Lukas.
Servus, Schnapszahl, schön.
Ja, 777 und in New York, das passt.
Ja, das wird die letzte sein. Ja. Ben Rothenberg hat gestern eh geschrieben in seinem Blog New York, weil die haben jetzt irgendeine Partnerschaft abgeschlossen mit einem, nicht Wettanbieter, aber irgend so einem Predictor, und the US Open has become a casino. Da passt die 777 gut. Ich möchte mal anfangen, Martin, vielleicht mit der Rückkehr, mit der temporären Rückkehr von Sascha Kalajdzic zum LASK. Und für mich ist das ein bisschen unambitioniert aus Sicht von Kalajdzic, oder durch ihn da Unrecht. Ich weiß, er darf Champions League spielen, er wird sicherlich ordentlich verdienen, aber das, ich weiß nicht, hätte man ihm nicht raten müssen, spielst lieber in der Bundesliga, in der deutschen, weil es für deine Karriere besser ist, oder ist das alles völlig okay, dass er zum LASK jetzt mal zumindest für diese Saison zurückkehrt?
Also ich kenne jetzt nicht sein Management und weiß natürlich auch nicht, wie die Angebotslage ansonsten war. Aber Fakt ist, und das können wir, glaube ich, zusammenfassen, er kennt den Trainer, das Umfeld, seit einem Jahr. Es ist ihm dort sehr gut gegangen. Er hat das Double gewonnen. Er war Teil der Mannschaft bei der Nationalmannschaft, bei der Weltmeisterschaft, der österreichischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, jetzt mit dem Einzug in die Champions-League-Liga-Phase gab es noch ein weiteres Argument, wo er sich wahrscheinlich, und so verstehe ich auch die Aussagen und höre aus seinem Umfeld, sich gedacht hat, das ist ja jetzt das Angenehmste, im Sinne von auch sportlich das Angenehmste und Sicherste, während er vielleicht bei einem anderen Club, egal ob es auf der Insel ist oder in Deutschland, sicherlich nicht dieses, sage ich mal, diese Wertschätzung und auch diese Sicherheit hat. Ob das dann das Niveau ist, das er sich wünscht. Ich würde mal sagen, die Champions League bietet es auf alle Fälle. Und wie wir den Fußball auch kennen, würde ich sagen, ist es ja sehr schnelllebig. Heißt ja nicht, dass er 3 volle Jahre in Linz bleibt.
Lukas, müsste man dann die vor der Saison aufgestellte Einschätzung, dass die Salzburger doch die beste Mannschaft sind, durch Kalajdzic revidieren? Oder ist das jetzt nicht so ein großes Gewicht, dass sich wirklich alles verschiebt?
Probierst das jede Woche wieder, aber ich bleibe dabei, dass Salzburg die Nummer 1 bleibt. Ja. Aber es ist schon cool, es ist schon lustig, wie das zustande gekommen ist. Er wurde ja feierlich verabschiedet in Linz, genau an dem Tag, wo Wolverhampton den Liga-Auftakt gehabt hat. Da war dann schon klar, dass der dort überhaupt kein Thema ist. Aber ja, das war, glaube ich, davor auch schon klar, und dass er sich quasi auf Vereinssuche begibt. Und ich habe ja gehört, der Martin wird das sicher noch besser von, also das hat ja auch der LASK zugegeben, es gab Angebote aus Deutschland und aus Italien, glaube ich auch, ob er dann, weiß nicht, statt Füllkrug bei Werder Bremen gestürmt hätte und jetzt spielt er halt eben Champions League. Das macht natürlich alles was aus. Und auch diese Art von Deal, das ist natürlich noch interessant vielleicht, dass er da meines Wissens nach ablösefrei gekommen ist und Wolverhampton zu 50% an einem Weiterverkauf dann beteiligt ist. Also so hat man sich dann irgendwie einigen können. Finde ich ja kreative, eine interessante Lösung, und so hat man das irgendwie stemmen können. Und ja, wie der Martin schon angedeutet hat, wenn da alles glatt läuft, sage ich jetzt einmal, und sich bei einem mittelgroßen Club der Stoßstürmer verletzt, warum, also es ist ja nicht gesagt, dass der im Jänner dann schon wieder einen neuen Arbeitgeber hat.
Ist denn Kalajdzic, Martin, Ich weiß, Michael Gregoritsch hat ein Tor geschossen jetzt für Augsburg, aber ist Kalajdzic stand jetzt die erste oder sollte ja die erste Option sein für Ralf Rangnick, wenn es darum geht, den Sturm aufzustellen. Funktionieren Kalajdzic, haben wir vielleicht eh schon mal besprochen, und Gregoritsch gemeinsam?
Ja, letzteres, würde ich sagen. Sieht man ja auch, wenn zwei Stürmer gespielt haben, auch bei der Weltmeisterschaft, dass sich das sehr gut ergänzt. Nicht zuletzt dann das 3:3 gegen Algerien, Gregoritsch auf Kalajdzic. Und ich glaube, das wäre auch ganz gut für die österreichische Nationalmannschaft in der Nations League gegen Kosovo, Irland und Israel, wenn man da auch ein bisschen vielleicht in diese Richtung denken würde. Und die zwei erkennen sich, ergänzen sich gut, weil einer auch der beiden sich immer auch zurückfallen lassen kann auf die Zehnerposition, falls Baumgartner fit ist. Gibt es da tatsächlich Alternativen auch, oder was heißt Alternativen? Gibt es Möglichkeiten, dann mit diesen dreien ganz vorne zu spielen? Also das wäre dann vielleicht sogar die ideale Version. Ich sehe auch sonst jetzt keine andere Möglichkeit. Insofern, auch das ist übrigens ein Argument dafür, dass Kalajdzic für die Nationalmannschaft von Bedeutung ist, weil er eben beim LASK mit Adeniran, wenn der auch wieder fit ist, mit Usos sehr wohl auch gemeinsam spielen kann und er dort mit Sicherheit seine Einsatzzeiten haben wird. Und auch das ist ihm wahrscheinlich wichtig. Ich meine, das muss man jetzt schon auch einmal sagen. Er ist ja kein Spieler, wo man jetzt sagt, da warten wir jetzt noch, die nächsten Jahre werden ihm noch gut und er ist 29. Der will spielen. So viel hat außerdem noch nicht gespielt aufgrund seiner vielen schweren Verletzungen. Also das heißt, der muss spielen, der will spielen und das, glaube ich, ist auch nachvollziehbar, wird ihm der LASK natürlich am ehesten bieten.
Das ist ein bisschen wie der Tommy Haas des Fußballs. Von Tommy Haas hat Patrick Kühnen immer gesagt, nein, im Pass steht, dass er 34 ist, aber der war so lang verletzt, dass er tennismäßig erst 27 ist. Und irgendwie bei Kalajdzic ist es ganz ähnlich. Lukas, ich bin seit einer Woche hier. Ich habe ein bisschen in meinem Rücken mitbekommen, wo Kaiser von der Bild-Zeitung sitzt und der Kollege von der dpa, der Florian Lütticke, dass in Deutschland beim sogenannten Deadline Day sehr viel los war. War in Österreich außer Kalajdzic, was war die größte Meldung in Österreich außer Kalajdzic, wenn es überhaupt eine gegeben hat?
Den Deadline Day, den haben wir noch nicht erlebt. Also das Transferfenster ist, Stand jetzt, wo wir reden, noch offen. Aber der Kalajdzic ist natürlich der Blockbuster schlechthin. Wir haben jetzt ein paar Stunden vor unserer Aufzeichnung einen Abgang an Prominenten bei Rapid gehabt. Da ist der Amané, der Sechser, gegangen. Also es ist eher auf der Abgangsseite gewesen. Es ist ja auch bei deinem geliebten Sturm Graz eine, wenn ich jetzt sage, eine Bereinigung des Kaders, klingt das ganz furchtbar schier eigentlich, aber es ist so, ja, ist ein bisschen ausgedünnter jetzt. Ja. Also da sind ja ein paar Angreifer noch weggegangen. Ja. Mitchell ist sicher die größte Schwächung der Innenverteidiger. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Hat ein bisschen Geld reingebracht. Also eher, würde ich sagen, mehr auf der Abgangsseite und den Transfer, den sich der Didi Küber, der Trainer vom LASK, eben gewünscht hat, oder eine Verstärkung noch, den hat er jetzt mit Kalajdzic bekommen. Und ich finde ja, mit einem Robert Ljubicic, mit einem Alessandro Schöpf dann im Mittelfeld, ja, das sind, ihr habt jetzt sicher noch einige vergessen, aber die haben sich schon auch verstärkt auf einigen Positionen. Und ja, wenn man so will, ist der Haris Tabakovic vielleicht der Königstransfer dieser Saison dann. Ich habe das ja ein bisschen angezweifelt, dass einer, der bosnische Nummer 3 Stürmer ist und sich hinterm Dzeko anstellen muss bei der WM, dass der dann in Österreich den Unterschied macht, aber das macht er bis jetzt, vor allem im Europacup, hat einen riesigen Anteil daran, dass Salzburg in die Ligaphase der Europa League gekommen ist und das scheint perfekt zu funktionieren. Also ich würde sagen, Kalajdzic und Tabakovic sind bis jetzt zumindest die offensichtlichen größten Transfers von dieser Liga.
Ja, ich würde den Lindström, den dänischen Teamspieler, auch noch hinzuziehen, den Salzburg gestern verpflichtet hat, Flügelspieler, kommt von Napoli. Ja. War verletzt, muss man allerdings dazu sagen, in letzter Zeit sehr viel, deswegen auch dort jetzt zuletzt eben nicht im Einsatz gewesen. Und ich glaube, der ist aber vom Alter her 26 natürlich noch mit allen Möglichkeiten. Den halte ich für eine interessante Geschichte. Ja, und weil du Sturm ansprichst, mit Matoschi und wie heißt der? Der von Sander, von Southampton kommt, der Innenverteidiger, gibt es ja zwei neue noch. Die muss man sich erst gewöhnen, Jens. Sturm.
Vom Namen her, ja, oder spielerisch?
Naja, vom Namen her würde ich mal. So, beginnen wir mal beim Namen und dann schauen wir, ob spielerisch auch noch von Bedeutung ist.
Ich habe beim Mitchell ehrlicherweise, sehen wir seine Einwürfe, sind mir ein Begriff. Ich glaube, das war der, der die Kugel mal reingeschmissen hat bis in den 16er. Ansonsten, Innenverteidiger ist für mich halt Martin auch eine Position, wo ich sage, da findet man immer jemanden. Da wird auch das deutsche Nationalteam nach Antonio Rüdiger jemanden finden. Und das ist eine Position, die für mich kein... Da ist kein Königstransfer möglich, oder bin ich da zu streng mit den,
naja,
mit den Leuten hinten drin?
Bist du schon streng, finde ich schon streng. Aber in der Tat, in Österreich gibt es ein Überangebot an Innenverteidigung, mittlerweile übrigens in der Premier League, sehr viele österreichische Innenverteidiger. Gestern noch Affengruber, übrigens ehemaliger Sturmspieler, zu Fulham in die Premier League gewechselt. Der Danso von Tottenham zu Sunderland. Der Schuster ist schon im Sommer von Salzburg, obwohl er dort gar nicht einmal immer Stammspieler war, knapp 20 Millionen zu Brentford. Der Swoboda von Venedig zu Brighton. Also wir haben vier Innenverteidiger in der Premier League, wovon bis auf Danso übrigens keiner Fixstarter war bei der WM in der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt, da gibt es tatsächlich viele Spieler und die haben auch ihren Wert. Aber natürlich schauen halt alle auf Spieler, die mit dem Ball, sage ich dann immer, für Gefahr sorgen. Aber ein guter Innenverteidiger kann defensiv, offensiv, ein guter Sechser, würde ich mal sagen, kann sehr entscheidend sein, ob man erfolgreich ist oder nicht.
Nehmen wir immer mit. Jetzt glaube ich, für unsere Saisonvorschau haben wir ein bisschen auf die Wiener Austria auch geschaut, Lukas. Ich meine, du hättest sie auch öfter mal live gesehen, bei ihren Bemühungen in eine Gruppenphase einzuziehen. Und jetzt stehen die sehr weit unten in der Tabelle. Ist das die berühmt-berüchtigte Momentaufnahme oder antizipierst du Probleme für die Wiener Austria?
Naja, von dem kann man aktuell schon ausgeben. Bei der Austria ist übrigens auch der Innenverteidiger Dragovic, der Star der Mannschaft, den wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Ja. Ist die Frage, eben die Taktik, die Herangehensweise, die Strategie, die erzwungene Strategie bei dem Verein ist, dass man mit vielen jungen Spielern diese Saison bestreitet, die, wenn es der Austria finanziell besser gehen wird, sicher in der zweiten Mannschaft langsamer aufgebaut werden würden. Die spielen halt jetzt Bundesliga. Das wird ganz schwer. Ich glaube, mein Hot Take war ja dann, dass die Austria in die Top 4 kommt, was ja dann gar nicht wie ein Hot Take klingt. Aber jetzt irgendwie, wenn sie es jetzt noch schaffen, wäre ich fast stolzer auf den Tipp noch. Ja. Die tun sich natürlich aktuell schon schwer. Aber ja, das ist halt so. Sie hoffen, dass, also aus meiner bescheidenen Beobachtersicht, hoffen es, dass der eine oder andere Junge wirklich zündet. Was man auch sagen muss, die verkaufen einen Barry an Salzburg und kriegen dafür 3 oder 3,5 Millionen. Und das sind ein paar andere. Der Mitchell hat, glaube ich, 6,5 reinbracht, den Grazern. Das sind gleich, also so grob gerechnet, doppelt so viel. Ja, es bleibt kompliziert, würde ich meinen. Vielleicht auch, wenn ich jetzt mein betriebswirtschaftliches Wissen einsetze, weil ich ja auch weiß, dass der Austria finanziell schlecht geht, dann können die vielleicht auch gar nicht so viel verlangen für ihre Spieler, die sie verkaufen wollen. Aber ja, es schaut aktuell nach einer komplizierten Saison aus, wobei ich auch sagen muss, im Europacup haben sie sich, finde ich, sind so weit gekommen, wie man das verlangen darf, und dann halt im Playoff gegen Prager auszuscheiden, ist okay, vor allem mit einem 0-0. Es ist noch kein fesselnder, mit einem 0-0 im Rückspiel daheim, aber es ist noch kein fesselnder Fußball. Stellt sich der Trainer sicher auch anders vor und wird gern spektakulärer spielen, aber so ist es eben. Ich weiß nicht, irgendwie hege ich leichte Sympathien für diesen Verein. Ich würde es ihnen irgendwie fast wünschen, dass das irgendwie gut geht, aufgeht und dass da einige der jungen Spieler für Spektakel sorgen in der Liga. Ja, aktuell ist es ein bisschen kompliziert, aber es kann sich ja schon demnächst ändern, wenn sie gegen Tirol spielen. Schauen wir mal.
Da wollte ich nur noch ergänzen, vielleicht zur Austria, weil wir das auch gesagt haben. Also ich glaube mal, die Transfersumme muss man vorsichtig sein. Innerhalb von Österreich sind dann 3 Millionen trotzdem fehl. Der Sturmspieler Mitchell ist ja nach Frankreich gegangen, Top-5-Liga. Da sind schon mal ganz andere Gehälter drinnen. Das ist zum einen. Zum anderen natürlich auch halt Sturm, Salzburg, aber auch ein bisschen Rapid und jetzt der LASK spielen natürlich auch international und hat vor allem Salzburg in den letzten Jahren, aber auch im Sturm haben sich dann schon auch einen gewissen Bonus aufgebaut, der sich dann auch in Transfersummen niederschlägt. generell habe ich vor Saisonbeginn gesagt, ich finde es spannend tatsächlich, die Austria notgedrungen. Das sind super viele Spieler, die interessant sind. Ich würde mal so sagen, gegen Praga, das war übrigens der stärkste Gegner aller österreichischen Teams, also nichts gegen Mjällby, den schwedischen Meister, oder gegen Hearts of Midlothian, wo Rapid gescheitert ist und wo Salzburg gegen Mjällby ohne Probleme drüber gekommen ist. Also gegen Praga kann man, glaube ich, auch ausscheiden. Ich würde sagen, die nächsten vier Spiele, heute gegen die WSG, dann geht es gegen Lustenau, glaube ich, und dann noch gegen den GAK vor der länderspielbedingten Meisterschaftspause, sind für mich eigentlich die entscheidenden Spiele, wo es in welche Richtung geht. Dazwischen ist noch ein Pokalspiel. Wenn das erfolgreich gestaltet wird, also sprich 6 bis 9 Punkte und weiterkommen im Cup in die dritte Runde, dann würde ich sagen, dann ist Top 6 ohne weiteres möglich. Wenn das natürlich nicht so ist, dann beginnen natürlich auch die typischen Mechanismen. Dann hinterfragen manche, ob das dann der richtige Weg ist oder ob man da eben noch andere Maßnahmen setzen muss. Aber ich glaube, dass die Truppe, wenn man das lässt, dass aus der Truppe in der Saison noch was passieren kann im positiven Sinn. Und da ist natürlich dann die Meistergruppe eine Möglichkeit.
Und jetzt füge ich auch noch hinzu, dass die Frauensparte die größeren Erfolge feiert aktuell und sich für die Champions League erstmals qualifiziert hat und ja das Double gewonnen hat. Und die tragen sie auch mit Stolz und zu Recht heraus oder heben sie heraus und ja, da feiern sie durchaus Erfolge. Das gehört zu diesem Verein schon noch dazu.
Aber Martin, wäre nicht die Idee, die der Lukas beschrieben hat und die du auch beschrieben hast, Österreich ist ja bei der U20-WM, glaube ich, war es recht weit gekommen, müsste nicht die Idee der österreichischen Liga sein, dass eben genau das passiert, was bei der Austria passiert, dass da junge Spieler spielen, oder geht das eben nicht, wenn ich den LASK in der Champions League habe und Sturm und Salzburg in der Europa League, weil die halt ja international mit jungen Spielern erst recht nichts reißen werden.
Ich glaube, österreichische Bundesliga ist ohnehin eine Ausbildungsliga, aber es ist natürlich jedem Verein unbenommen, das auf seine Art und Weise durchzuspielen. Ja, die Salzburger haben es ja gezeigt, Ausbildung auf allerhöchstem Niveau, vor 10 Jahren begonnen oder vor gut 10 Jahren, 15 Jahren fast begonnen und mittlerweile, nachdem es sehr erfolgreich war, versucht man sich jetzt wieder da anzunähern. Wird nie mehr auf diesem Level sein, weil das jetzt mittlerweile auch finanzkräftigere Mannschaften und Vereine in besseren Ligen kopieren. Aber das ist möglich. Sturm hat einen Weg gewählt, wo man auch junge Spieler holt, aber die auch versucht, schnell wieder zu verkaufen. Übrigens, der LASK macht Ähnliches. Das heißt, das darf man ja denen nicht nehmen. Wenn die mehr Spielgeld haben, unter Anführungszeichen, dann kann ich denen nicht verordnen und sagen, bitte spitz mit 17, 18-jährigen Österreichern, die es im Übrigen auch nicht in dem Ausmaß geben wird. U20 Vize-Weltmeister ist super, aber da werden ein paar Spieler davon, werden wir später auch auf allerhöchstem Niveau sehen, aber nicht alle. Ja, und auch nicht alle auf allerhöchstem Niveau. Da wird es 1 oder 2 vielleicht geben. Das ist übrigens schon sehr viel dann. Und deswegen, die Austria macht es aus diesen Gründen. Hartberg oder andere versuchen es denn auch mit ihren Möglichkeiten. Ich finde, das ist ja das Spannende, dass es mehrere Wege gibt, auch finanziell bedingt. Und im Übrigen, Fußball ist ja auch die Sportart, wo er tatsächlich in einem Spiel eine unterlegene Mannschaft auch gewinnen kann. Das ist ja, korrigiert mich, aber im Basketball praktisch unmöglich. Ja, nur mal ein Beispiel zu nehmen. Ich nehme mal an, es wird noch weitere Mannschaftssportarten geben.
Lukas, der härteste, der hotteste Take war aber jener von Fabian Beer von Ballesterer und wir werden ihn bald wieder einladen, der gesagt hat, Rapid wird die Meistergruppe versäumen. So, das ist, dieser Tipp schaut im Moment ein bisschen alt aus. Jetzt hat Rapid gegen Sturm einen Elfer bekommen, wo ich, wenn es andersrum gewesen wäre, gesagt hätte, der Sturmfan, wenn er für Sturm gewesen wäre, naja, kann man schon geben. So wie es gepfiffen wurde, sage ich, blöde Aktion von Heil. Aber es hat natürlich das Spiel mitentschieden. Wie gut ist Rapid? Weil gegen Harz, wo Sturm gewonnen hat, ist Rapid rausgeflogen. 2 im Elfmeterschießen, aber wie gut ist Rapid wirklich, weil in der Meisterschaft haben sie noch keinen Punkt verloren.
Ja, da schaut es ganz gut aus und es war, glaube ich, sehr wichtig für diesen Verein, wenige Tage nach diesem Ausscheiden im Playoff Sturm zu Gast zu haben und die dann auch zu bezwingen, weil dann schaut es auf einmal wieder besser aus. Wir haben jetzt einen Praktikanten bei uns in der Sportredaktion beim Standard, der zuletzt auch bei Sky und unter anderem mit Martin zusammengearbeitet hat. Der ist Rapid-Fan und der sagt, hey, die Stimmung ist eh nicht so schlecht. Ja? Also die sehen schon wieder die sehen schon wieder the bright side of life, weil das eben, also wenn es jetzt ein 3-1 gegen einen kleineren Gegner gewesen wäre, glaube ich, oder wenn es sogar nur unentschieden gegen Altach gewesen wäre, ich nehme da jetzt nur ein Beispiel und meine das mit vollstem Respekt gegenüber Altach, dann hätte es wahrscheinlich wieder anders ausgeschaut, aber das war gut, das ist ja das Gute am Fußball, das sagt man ja so oft im Sport, dass du gleich die nächste Aufgabe wieder vor der Brust hast und dementsprechend habe ich jetzt auch noch von Kollegen vom Neuen gehört, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, in der Conference League nicht mitzuspielen, dann kann man sich auf die Liga konzentrieren und dort eine super Saison spielen. Man ist diese Doppelbelastung, die gefühlt nach den ersten 2 Minuten der Saison immer fällt bei Rapid. Nein, man sucht das auch, aber wir wissen, was ich meine. Die ist nicht da und jetzt können sie sich, jetzt können sie eine ganze Woche lang trainieren immer und sich auf die Aufgaben vorbereiten in der Liga. Und ja, aber auch da, wie der Martin vorher schon skizziert hat, lass sie mal 4 Spiele in Folge verlieren und das vielleicht noch vor einer Länderspielpause, dann rumort schnell, das kennen wir bei Rapid. Aber aktuell schaut das natürlich ganz okay aus. Jetzt fallen, wie gesagt, zum Beispiel der Amané noch weg. Wie wichtig seine Rolle jetzt wirklich ist, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es war natürlich schon ein Spieler, auf dem man stolz war, der regelmäßig gespielt hat, der eben auf dieser Sechserposition viele, viele Ballaktionen hatte. Aber die werden sich da jetzt gegenseitig aufeinander einstellen. Und weil es vorher nur 2x U20 die Rede war, wir meinen natürlich alle dasselbe. Es war die U17 WM, wo Österreich Vizemeister geworden ist. Und Österreich bemüht sich ja um eine Europameisterschaft bei der U21 4 Jahre danach. Also das wäre dann 2029. Dass man eben diese Generation, die da bei der WM so erfolgreich war, dann auch in Österreich präsentieren kann und die dort dann ein großes Ereignis auch aufspielen kann. Nur das noch dazu.
Genau, danke, dass du U17 sagst. Ich habe den Jens da einfach noch geplappert. Ich wollte nur sagen,
Das ist immer eine schlechte Taktik.
Es kann natürlich heute Mittwochabend kurz vor 23 Uhr Ortszeit bei dir, Jens, dann kurz vor 17 Uhr schon wieder alles anders sein. Rapid spielt in Salzburg. Ich würde mal sagen, das ist die erste ganz große Herausforderung nach dem Sturmspiel vom Sonntag. Und dann wird man sehen, wie es dieser Mannschaft geht. Fakt ist, das kann positiv sein, weil unter Peter Stöger gab es eben diese vielen Spiele im Herbst und dann ging es bergab und das ist ja alles bekannt, wie es weitergelaufen ist. Das kann positiv sein, dass man tatsächlich unter der Woche jetzt nicht diese Europacup-Spiele hat. Auf der anderen Seite, nur mit einem Amané-Abgang wird es bei dem Riesenkader möglicherweise auch nicht so angenehm sein, weil dann könnte man wieder durchaus auch hineininterpretieren und sagen, der Kader ist halt zu groß, das gibt sehr viele Unzufriedene. Insofern ist das auch wieder ein noch dazu bei weniger Spielen Unzufriedene. Wenn 6 Spiele weniger sind im Herbst, weil eben die Conference League nicht stattfindet mit Rapid, könnte das auch ein Thema sein. Ich würde sagen, es ist eine Mannschaft, die auf alle Fälle gut genug ist, unter den Top 6 zu sein. Für mich ist es eine Top 4 Mannschaft jetzt immer aktuell in der Österreich. Und dann wird man ohnehin sehen, was da noch kommt. Und ganz abschließend, Jens, ich finde, 11 Meter hin oder her, es ist ein paar Minuten später 1-1 gestanden. Also da war wieder alles möglich für Sturm. Aber wenn man halt Eigenfehler macht, nicht nur vorm 0-1 und 11 Meter und dann auch vorm 1-2, dann wird es halt schwierig, vor allem wenn die Mannschaft Sturm dann auch nicht in der Lage ist, mit dem Ball etwas Vernünftiges zu machen. Darin sehe ich übrigens das größte Problem und das ist auch das Problem, das Sturm hat und Rapid nicht. Rapid kann mit dem Ball etwas. Sturm spielt ausschließlich gegen den Ball. Das mag vielleicht in der Europa League dann einmal helfen, aber gegen die meisten Mannschaften in Österreich hat man den Ball. Und dann hat Sturm Probleme. Und wenn man im Rückstand ist, gegen Teams wie Salzburg, Rapid und LASK, hat man auch gegen diese Mannschaften Probleme. Insofern unter uns würde ich mir im Moment mehr über Sturm Gedanken machen als über Rapid.
Ich mache mir über Rapid gar keine Gedanken, aber weil Thomas Wagner nicht permanent sich über den österreichischen Fußball Gedanken machen kann, hilf ich da ein bisschen mit. Abschließende Frage, die geht an den Martin, weil du die betroffenen Personen ja sehr gut kennst. Ich habe einen kurzen Interview-Schnipsel gehört mit Christian Ilzer. Sturm spielt gegen Hoffenheim in der Europa League und irgendwie bin ich mir nicht sicher, sind die am Ende des Tages im Guten auseinandergegangen. Weil irgendwie mein Gefühl, das ich da von diesem Interview-Schnipsel zumindest hatte, war eigentlich nicht so, dass der Ilzer sich selber als Sturmlegende sieht, als die ich ihn übrigens nicht sehe im Vergleich zu Ivica Osim.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Schnipsel du meinst, vielleicht kannst du das konkretisieren. Für mich, oder meines Wissens, das heißt, da ist
nicht viel passiert. Das war irgendwie nachvollziehbar, dass er gehen wird. Das war nicht zum ersten Mal, gab es diese Kontakte, und dann war klar, dass er gehen wird. Insofern, da ist eigentlich kein böses Blut. Im Gegenteil, also gerade zwischen Präsident Jauch und Sportgeschäftsführer Schicker gibt es regen Austausch. Manchmal hat man den Eindruck, der muss nebenbei noch bei Sturm Graz mithelfen, der Andi Schicker, weil er so oft gefragt wird. Und ja, also ich glaube, das ist ein Wiedersehen Ende November. Das ist durchaus brisant, aber keines mit. So wie gestern, wo ich war bei Wolfsberg gegen LASK, wo der Didi Küber nach 11 Monaten erstmals in die Lavantal-Arena gekommen ist. Da hat es geknistert, also nicht bei allen und auch nicht nur positiv. Manche haben sich gefreut, wieder den Kübauer zu sehen, aber ich habe auch einige getroffen, die waren nicht so erpicht darauf, weil eben der Abgang nicht ganz friktionsfrei war. Und das hatte ich bei Sturm überhaupt nicht, das Gefühl, bei Sturm und bei Ilzer. Insofern, ne, alles gut.
Herrschaften, soweit der österreichische Fußball in der Big Show 777. Danke ganz herzlich, Lukas Zara vom Standard. Danke, Martin Konrad von Sky Sport Austria. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 777 bei Sportradar 360 und ich freue mich immer, wenn wir neue Gäste begrüßen, die noch dazu mit dem sogenannten Heiko Olderb Gütesiegel angekündigt wurden. Und ich glaube, dass Irina Kneb diese Erwartungen noch übertreffen wird. No pressure, aber schön, dass du Zeit hast. Hallo Irina.
Pressure is on, hallo.
Wir sprechen über die Basketball-WM der Frauen in Berlin, eine sehr kompakte Veranstaltung, dazu gleich mehr. Wenn ich über Sport spreche, Irina, dann meistens wieder Blinde von der Farbe, aber dir ist der Basketball auch aktiv am Herzen gelegen. Ich glaube, zweite Bundesliga und wo genau?
Ja, zweite Bundesliga unter anderem in der letzten Saison, meiner letzten aktiven, vor einem Jahr in Hamburg, aber überwiegend tatsächlich in der ersten Regionalliga. Also eine, ich würde sagen, solide Regionalligaspielerin bin ich gewesen, ab und zu mal mit einem kleinen Ausflug in die zweite Bundesliga, aber das können die Spielerinnen, die da jetzt in Berlin hier aufs Parkett gehen, doch ein bisschen besser als ich.
Ja, Berlin ist Gastgeberstadt für diese Weltmeisterschaft und das deutsche Sportpublikum ist begeisterungsfähig. Es wird in einer sehr großen Halle gespielt. In der Oberarena dürfen denn zumindest die Deutschen und möglicherweise auch die amerikanischen Basketballerinnen davon ausgehen, dass die Halle auch voll sein wird.
Ja, also die Tickets sind tatsächlich sehr gut weggegangen. Vor einigen Tagen gab es die Meldung, dass insgesamt 200.000 Tickets bereits verkauft worden sind. Es gibt noch wenige Restkarten, 200.000. Das sind so viele, wie noch nie bei einer Frauen-WM verkauft worden sind. Also die Resonanz da wirklich sehr, sehr groß. In der Vorrunde wird zusätzlich auch noch in der Max-Schmeling-Halle gespielt, die ja noch ein bisschen kleiner ist, aber auch 9.000 Menschen fast. Und für das Spiel, das erste Spiel der deutschen Basketballerin gegen Spanien, da sind tatsächlich alle Tickets weg. Da kriegt man nichts mehr. Für die anderen deutschen Partien auch nur noch einige wenige Restkarten, also die Resonanz ist tatsächlich sehr gut und ich glaube, da darf sich Basketball Deutschland auf volle Hallen freuen.
Hat sich da der DBB verdient gemacht? Ist es vielleicht auch, sind es Nachwehen der olympischen Goldmedaille vom 3x3-Team vor 2 Jahren? Ist der deutsche Sportfan ein Eventfan? Ist Berlin die richtige Wahl? Warum ist das so? Es ist ja sehr erfreulich, dass es so ist.
Also zum einen muss man natürlich sagen, dass die absoluten Topstars dieser Welt kommen. Also das sind jetzt nicht nur deutsche Fans, die hier in Berlin erwartet werden. Eine Caitlin Clark, die wohl berühmteste Basketballerin dieser Zeiten, wird in Berlin erwartet, ist schon hier und wird morgen auch ihr erstes Spiel spielen. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Grund, dass natürlich viele internationale Fans auch hergezogen werden. Und ja, dann muss man sagen, Berlin ist auf jeden Fall eine richtige Wahl, Top-Adresse für deutschen Basketball. Mit RB Berlin hier ja auch ein sehr großes Frauenprogramm. Es gab sehr viele Aktionen im Vorfeld, die auf diese Basketball-WM hingewiesen haben. Ich glaube, irgendwie alle aus der Basketball-Bubble, viele Menschen, die ich kenne, pilgern in diesen Tagen nach Berlin, um Spiele zu sehen, ob es jetzt in der Vorrunde ist oder für die Hauptrunde. Also das ist auf jeden Fall eine große Begeisterung, die ausgelöst worden ist. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus den Erfolgen, dass man aber auch den Mut hat, in zwei große Hallen zu gehen. Es gab in dem vergangenen Jahr ja die Heim-EM mit der Vorrunde in Hamburg. Da ist man in einer kleineren Halle gewesen. Auch da die Resonanz sehr groß. Ich glaube, auch da hätte man eine größere Halle füllen können. Also insgesamt wirklich sehr schön, aber es ist natürlich auch einfach ein Ereignis, das sich jetzt so zum Beispiel in der Frauenbasketball-Bundesliga nicht niederschlägt.
So, jetzt haben die Männer vorgelegt, muss man sagen, unter der Führung von Dennis Schröder, der ein Leader ist, wie er im Buche steht, im Nationalteam, zuerst Weltmeister, dann Europameister. Realistischerweise, mit welchem Ziel gehen die deutschen Frauen in diese Heimbasketball-Weltmeisterschaft?
Also das kommunizierte Ziel, als Olaf Lange, der neue Bundestrainer, das Team übernommen hat, das war, wir wollen hier eine Medaille. Immer mit der Einschränkung verbunden, wenn alle Spielerinnen fit sind und man in Bestbesetzung antritt, dann ist das auch realistisch. Das wäre tatsächlich auch meine Einschätzung gewesen. In Bestbesetzung hätte das deutsche Team hier auf jeden Fall um die Medaillen mitspielen können. Jetzt muss man aber sagen, dass es einige Ausfälle gegeben hat. Satu Sabali ist da die prominenteste, beste deutsche Basketballerin, die wir haben. Eine absolute Starspielerin in der US-amerikanischen WNBA. Sie verpasst dieses Turnier, für sie besonders bitter, natürlich einmal persönlich, aber auch sportlich, basketballerisch, weil sie eine zweite schwere Gehirnerschütterung hat. Sie kann leider nicht dabei sein. Sie kommt aus Berlin. Das wäre ein ganz, ganz großes Highlight gewesen. Und das schwächt das Team tatsächlich schon sehr, weil es einfach eine der wichtigsten Spielerinnen ist. Und auch die anderen deutschen Starspielerinnen, davon sind nicht alle fit. Leonie Fiebig, die ebenfalls in der WNBA spielt, die war lange verletzt, hat jetzt zwar mit New York Liberty ihr Comeback gefeiert, aber auch sie sagte vor ein paar Tagen noch zu mir, sie weiß nicht, ob sie zu 100% im Saft stehen wird. Also auch da mit einer Einschränkung. Und Niara Sabali, die Schwester von Satu, auch die ist nicht ganz fit, ist jetzt zum Training gestoßen, ist auch im Kader mit drin, aber die hat eine Wadenverletzung gehabt kurz vor der WM. Und das sind aus meiner Sicht zu große Ausfälle, die das deutsche Team ja so nicht einfach kompensieren kann. Dafür ist der Kader nicht breit genug. Deswegen würde ich sagen, Halbfinale müsste schon sehr, sehr viel gut zusammenlaufen, dass man das schafft. Viertelfinale halte ich für realistisch.
Jetzt hätte man bei einer aufgeblasenen Veranstaltung wie bei der Fußball-WM gesagt, okay, die dauert 6 Wochen. Wenn da jemand nicht ganz fit reingeht, dann wird er sich halt im Laufe des Wettbewerbs regenerieren und könnte sie dann später dazukommen. Diese Basketball-WM der Frauen dauert 10 Tage, Freitag bis zum darauffolgenden Sonntag. Warum ist das so, Irena?
Ja, es geht Schlag auf Schlag. Das ist so, weil wir im Frauenbasketball in Anführungsstrichen das Problem haben, dass quasi das ganze Jahr rum gespielt wird. Also im Sommer, wenn
vor ziemlich genau 10 Jahren nach dem Playoff-Spiel gegen Oldenburg, in dem Per Günther 35 Punkte gemacht hat, habe ich zum ersten Mal die Freude, mit Thorsten Leibniz ein Interview zu führen.
Fenster unterbrochen. Die ganzen Spielerinnen aus den USA, aus Kanada, die sind tatsächlich auch erst vor 1-2 Tagen hier angekommen, haben mit dem Jetlag zu kämpfen, haben jetzt diese kurze WM-Pause und dann geht's direkt wieder zurück in die heiße Phase in der WNBA. Und wenn die WNBA-Saison dann vorbei ist, dann geht es für die meisten Spielerinnen in Europas Ligen, in asiatischen Liga weiter. Also der Frauenbasketball, der spielt tatsächlich rund ums Jahr, sagen wir es mal so, ohne Pause. Und deswegen wird auch diese Weltmeisterschaft quasi in diesen engen Kalender mit reingepackt. Und es ist nur eine kurze Pause für die WNBA und danach geht es Schlag auf Schlag weiter für die besten Basketballerinnen der Welt.
Also ich kann mir die Antwort ungefähr selber zusammenreimen, aber wenn jemand bei den Eisvögeln USC Freiburg spielt, ist das was anderes als bei den Portland Fire in der WNBA. Schwierig zu vergleichen, aber ist es der Unterschied in der Qualität der Liga so wie aus der BBL zur NBA oder ist der möglicherweise noch ein kleines bisschen größer? Also sprich, wer mehr Spielerinnen aus der WNBA dabei hat, ist ganz, ganz klar im Vorteil.
Das kann man zu 100% so unterschreiben. Da haben wir ja einige Teams auch dabei. Die USA, die mit einem Star-Aufgebot rein an WNBA-Spielerinnen auflaufen, sind hier auch der ganz große Favorit auf den Titel. Es wäre der 5. in Folge, der 12. insgesamt. Wir haben andere Nationen, die sehr viele WNBA-Spielerinnen haben und es ist ganz klar ein anderes Level. Also da lässt sich die Bundesliga vielleicht auch schwer mit vergleichen, weil die Bundesliga auch im europäischen Vergleich keine starke Liga ist. Also da gibt es andere Ligen, ob es jetzt die in Frankreich, in Spanien, in Italien sind. Die sind da deutlich, deutlich besser, deutlich professioneller aufgestellt. Also sowohl sportlich als auch von den Strukturen drumherum kann man die DBBL in keinster Weise mit der WNBA vergleichen.
Du hast Caitlin Clark erwähnt, die, naja, die beste Basketballspielerin der Welt ist sie möglicherweise nicht, da korrigier mich bitte, aber sie war auf jeden Fall diejenige, die vor 2-3 Jahren mit ihrer herausragenden College-Karriere dafür gesorgt hat, dass die WNBA plötzlich überragende TV-Verträge bekommen hat. Jetzt ist sie, glaube ich, nicht bei allen wohl gelitten. bei Mitspielerinnen, vielleicht schon, aber bei Gegenspielerinnen weniger. Wer ist Caitlin Clark, wenn man von ihr noch nichts gehört hat?
Caitlin Clark ist die, ich würde sagen, berühmteste Basketballerin unserer Zeit. Ja. Beste gehen die Meinungen auseinander. Da würde ich eine Asia Wilson sehen, die auch fürs US-amerikanische Team spielt, leider nicht dabei ist, weil sie ein bisschen angeschlagen ist. Also sie hat die WM-Teilnahme abgenommen. Caitlin Clark ist ein Phänomen. Es gibt den sogenannten Caitlin Clark-Effekt, der wirklich einen Boom im Frauenbasketball ausgelöst hat. Du hast die College-Saison angesprochen. Unfassbare Zuschauerquoten. 18 Millionen haben 2024 ihr Finale im Schnitt gesehen. In der Spitze waren es, glaube ich, 24 Millionen. Also sie hat mit ihrem herausragenden Spielstil, mit ihren Dreiern, mit ihrer Spielübersicht ganz, ganz viele Menschen für sich begeistert, auch für den Frauenbasketball. Und sie hat diesen Hype auch mit rübergenommen in die WNBA, die sehr davon profitiert hat. Es gibt einen neuen Medienvertrag, der der Liga sehr, sehr viel Geld einbringt jährlich. Also da ist viel passiert und das ist viel auch natürlich mit ihr als Person zu sehen. Kleines Zusammenspiel auch mit ihrer, ich sag mal, Kontrahentin, Gegenspielerin Angel Reese. Das sind ja so zwei Spielerinnen, die zur selben Zeit am College gewesen sind, beide den Sprung in die WNBA geschafft haben, beide jetzt auch für die US-Amerikanerin spielen. Also das auf jeden Fall, also es fehlen einem fast die Worte. Also sie bricht Rekorde über Rekorde. Sie hat eine unfassbare Prominenz. Ein Beispiel, das es vielleicht ganz gut darstellt. Ein sehr bekannter US-amerikanischer Markenhändler, Sportartikelhändler, hat angegeben, dass ihre Trikots die zweitmeistverkauften gewesen sind im vergangenen Jahr. Nur hinter Steph Curry, hinter dem großen NBA-Star. Ansonsten hat sie alle anderen, egal ob WNBA oder NBA, hinter sich gelassen. Also sie wirklich eine Spielerin, die den Frauenbasketball revolutioniert hat, kann man, glaube ich, schon so sagen.
Hast du schon einen Eindruck? Du sagst ja, die Kanadier und Amerikanerinnen sind erst vor kurzem gekommen. Funktioniert das in diesem Team? Wir wissen ja 1992 zum Beispiel, das Dream Team in Barcelona, das waren erwachsene Männer, die ansonsten sehr, sehr große Rivalen waren. Und Caitlin Clark und Angel Reese sind auch große Rivalinnen. Wird sowas funktionieren? Rauft man sich da dann zusammen, wenn es eben um den WM-Titel geht?
Da rauft man sich absolut zusammen. Man hat das ja auch schon beim WM-Quali-Turnier gesehen, wo die US-Amerikanerinnen auch dominiert haben. Da hat das wunderbar funktioniert. Die haben ja alle ein gemeinsames Ziel. Die wollen einen Titel gewinnen. Und dieses Team zeichnet ja auch aus, dass hier jetzt viele Spielerinnen dabei sind, die noch nie bei einer WM gespielt haben und auch diesen Titel noch nie gewonnen haben. Angel Reese und Caitlin Clark sind zwei davon. Und natürlich ist das das übergeordnete Ziel. Und ich glaube, dass diese Rivalität manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr durch soziale Medien und Netzwerke aufgebauscht wird, als es dann vielleicht am Ende des Tages so ist. Aber das sind beide Profis, die werden hier schon zusammenspielen und teamdienlich sein.
So, jetzt haben wir die Deutschen vielleicht im Halbfinale, die Amerikanerinnen als großen Titelfavoriten, aber da muss es doch noch andere Teams gehen, geben. Die deutsche Nationalmannschaft beginnt gegen Spanien. Ist Spanien eines jener Teams? Wissen wir bei den Männern auch, wenn große Ereignisse anstehen, egal ob Handball, Basketball, Fußball sowieso, Spanien ist immer da. Wer sind neben den Deutschen die ersten Herausforderinnen für die US-amerikanische Mannschaft?
Die ersten, würde ich sagen, tatsächlich Frankreich sehe ich sehr weit vorne. Frankreich hat ja auch im Olympiafinale 2024 in Paris die USA vor sehr große Herausforderungen gestellt, ganz bitter vor eigenem Publikum nur mit einem Punkt verloren und dann am Ende Olympiasilber geholt und nicht die Goldmedaille. Also die Französin muss man auf jeden Fall nennen, mit vielen Spielerinnen, die in der besten Liga der Welt unterwegs sind. Ein toller Kader, also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Die Spanierinnen sind zu nennen, beste Liga in Europa, ein sehr breiter Kader, sehr tief besetzt. Also ich würde sagen, das ist das, was dem deutschen Team vielleicht so ein bisschen fehlt, die Tiefe auf der Bank, dass man zwar eine tolle erste Fünf hat und dann auch ein, zwei Spielerinnen dahinter, aber da fehlt im deutschen Team so ein bisschen die Breite. Belgien als Europameister absolut zu nennen, mit einer wahnsinnig guten Emma Meesemann unterwegs und weiteren Spielerinnen, die auch in der WNBA aktiv sind. Das sind so Kandidaten und man muss auch die Australierin auf dem Zettel haben und das ist ja auch noch eine besonders schöne Geschichte. Die Trainerin der Australierin ist Sandy Brondello, die Ehefrau von dem deutschen Bundestrainer von Olaf Lange. Und das könnte ein möglicher Gegner im Viertelfinale sein. Dann hätte man tatsächlich das Ehepaar Lange-Brondello an der Seitenlinie und das Duell Australien gegen Deutschland. Aber so weit sind wir noch nicht.
Irina Gleb, du bist für unterwegs für den Norddeutschen Rundfunk, aber du wirst das eher im Audioformat betreuen, diese Basketball-Weltmeisterschaft. Wer es denn nicht aushält oder wer es sehen möchte und nicht die Chance hat, in Berlin zu sein, wo kann man diese Basketball-Weltmeisterschaft sehen?
Erste Adresse Magenta. Magenta seit Jahren Partner des Deutschen Basketballbundes, überträgt sowohl die Männer als auch die Frauen, bei den Frauen auch schon seit 2023. Also da kann man, ich meine, die deutschen Spiele im Free-TV sogar sehen. Also das ist öffentlich, bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube, ohne Bezahlschranke die deutschen Spiele, alle anderen Spiele bei Magenta und ProSiebenMax überträgt dann auch die deutschen Spiele. Also man muss nicht in Berlin sein, um die Basketball-WM zu sehen. Wenn man die Möglichkeit hat, ist Berlin aber natürlich ein super Ort, um Basketball zu gucken.
In Berlin gibt es so viele Sachen, die toll sind, die man sich angucken kann. Du warst beim Training, glaube ich, wir sprechen direkt nach dem Training der deutschen Mannschaft. Welchen Eindruck? Angespannte Nervosität, Vorfreude? Wie sieht es im deutschen Team aus im Moment?
Ich war heute tatsächlich noch nicht in der Halle. Das Training ist heute Nachmittag. Okay. Ich habe aber gestern das deutsche Team erlebt bei einer Veranstaltung, habe da länger mit Niara Sabali gesprochen und mit Marie Gülich. Also ich glaube, man ist der Meinung, es darf jetzt doch auch endlich losgehen. Das ist ja eine wahnsinnige Spannung, die man hat. Marie Gülich hat mir gesagt, das ist die Kapitänin des deutschen Teams. Also so langsam muss es auch mal losgehen und sie kann die Frage, wie groß ist die Vorfreude, eigentlich gar nicht mehr so richtig hören, was ich auch sehr verstehen kann, weil das hört sie jetzt seit einigen Wochen. Es sind noch 2 Wochen, es ist noch 1 Woche, es sind noch XY-Tage, wie groß ist die Vorfreude? Also die Anspannung ist auf jeden Fall da. Der Druck ist natürlich auch da, weil man sich hier möglichst gut präsentieren möchte und ich glaube, in dem Moment, wenn es dann morgen aufs Parkett geht gegen die Spanierin, dann löst sich da auch viel bei den Spielerinnen und Stimmung gut, aber man freut sich auch, wenn es dann jetzt endlich losgeht. Ein Highlight, auf das die Spielerinnen wirklich sehr lange gewartet haben.
Wie sieht die Unterstützung noch aus? Also bei den Männern, Dirk Nowitzki. Ich glaube, Dirk Nowitzki war ja auch bei Olympia in Paris. Irgendjemand da, der dem Team prominent die Daumen drückt?
10 Jahre später sitzen wir hier am Orange Campus. Es hat sich viel getan. Sie sind noch in den letzten Wochen, denke ich, als Sportdirektor bei Ratiopharm.
Und vielen Dank. Unterstützen wird. Ich gehe auch fest davon aus, dass Dirk Nowitzki vorbeikommen wird. Ich glaube, offiziell bestätigt ist das noch nicht. Aber du hast es angesprochen, er war bei den Olympischen Spielen am Start. Er ist auch im vergangenen Jahr bei der EM-Vorrunde in Hamburg dabei gewesen, hat in 2 Spielen die deutschen Basketballerinnen unterstützt. Also das sind auf jeden Fall 2 große Basketballgrößen aus Deutschland, die wir, denke ich, in der Halle erwarten können. Und ansonsten lassen wir uns überraschen, wer da in den ersten Reihen sitzt, direkt am Spielfeldrand und dann den deutschen Basketballerinnen die Daumen drückt.
Ja, bitte hoffentlich nur Politiker, die sich auch im wirklichen Leben für Basketball interessieren und nicht nur, weil gerade eine Weltmeisterschaft stattfindet.
Ja, auch von politischer Seite dürfen wir unseren Bundeskanzler Friedrich Merz erwarten. Er hat angekündigt, dass er das Auftaktspiel gegen die Spanierin besuchen wird. Wie sehr er sonst beim Basketball reingeguckt hat bei den Frauen, das...
Ja, okay, gut. Unterstellen wir ihm mal, dass er sich genuin dafür interessiert. Fantastisch. Irina, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Vorfreude auch hier steigt. Wir werden mal versuchen, das aus der Weite zu beobachten, so wie wir auch das WM-Finale im Hockey beobachtet haben.
Misse, danke.
Für heute war es das mit dem Frauenbasketball. Irina Knepp vom NDR, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 777.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 777 und auch in dieser Woche kommt er uns nicht aus, der Mann im Adidas-Trainingsanzug, und meine Augen sind heute schlechter, als sie jemals waren. Ich erkenne das Adidas-Logo, die Adidas-Streifen, ich erkenne nicht das Emblem auf der linken Brust von Christoph Leuchtenberg. Moin Leuchte.
Guten Morgen oder guten Abend hier aus Köln, in Köln ist ja quasi gefühlt immer Abend. Das ist Ajax Amsterdam mit dem berühmten Logo, das nach wie vor keiner identifizieren kann. Das ist irgendwas Dadaistisches, aber es ist eine Ajax Amsterdam Trainingsjacke.
Sehr schön, Ajax Amsterdam, wo ja einige deutsche Hoffnungsträger möglicherweise sogar für den Kader von Jürgen Klopp beschäftigt sein, aber da dazu viel vielleicht später. Leuchte, bevor wir zum Radsport kommen, wo mein Herz natürlich blutet, vielleicht ein kurzer Blick auf das internationale Stadionfest in Berlin, das am Wochenende über die Bühne gegangen ist. Und ich habe mitgenommen, Leo Neugebauer hat die 9000 Punkte wieder nicht geschafft. Was haben wir sonst versäumt?
Ja, eine, wie immer, eigentlich relativ sympathische Veranstaltung. Das ISTAF macht sich ja so ein bisschen seine eigene Welt, hat sich jetzt seit Jahren bewusst darauf, Mitglied der Diamond League zu werden, was halt damit verbunden wäre, weitaus mehr Geld ausgeben zu müssen und weitaus eingeschränkter in der Eventplanung zu sein. So kann man sich quasi die Veranstaltung direkt in den Saisonhöhepunkt legen und dann eben traditionell die deutschen EM-Helden und die, gut, bei der WM waren es halt weniger Helden, da musste man noch ein paar andere nehmen, sonst wäre es ein kleines Starterfeld geworden. Aber so kann man eben dann die großen Erfolgsleute der vorangegangenen Meisterschaften immer noch vor heimischem Publikum präsentieren. Und dann ist es dann auch eigentlich relativ egal, ob es dann nur ein Dreikampf statt ein Zehnkampf ist oder ob dann 2000 Meter Hindernis gelaufen werden statt 3000 Meter Hindernis. Man macht sich ja so eine kleine Welt und das funktioniert. Das ist ein nettes Spektakel, so ein bisschen Familienfest-Event. Und natürlich sind dann solche kompletten Monsterleistungen wie ein paar Tage zuvor in der Diamond League durch Alison Santos und Mathieu Wassel dann eben nicht dabei. Ja, gut. Ne? Und man vielleicht auch dann nicht ein Armand Duplantis einkaufen und ja, aber das will man jetzt auch, glaube ich, im Moment nicht. Das Stadion war mehr als halb voll mit 41.000 Zuschauern und ja, schöne Veranstaltung.
Wenn du sagst, man will nicht mehr Geld ausgeben, wer veranstaltet denn das? Ist nicht der Deutsche Leichtathletikverband, oder? Ist das ein privater Veranstalter? Ist das die Stadt Berlin?
Das ist ein privater Veranstalter, genau. Das ist quasi die ISTAF ist eine eigene, ja, ein eigenes Unternehmen, die quasi es auch ein bisschen expandiert haben und quasi auch einen Hallen-ISTAF in Düsseldorf und Berlin austragen und auch da sich quasi so ein eigenes Format zusammengestellt haben, ohne Laufbahn in den Hallen in Berlin und Düsseldorf, sondern dann nur quasi mit einer Sprintbahn in der Mitte, wo man dann flexibler ist. Also das ist, ja, die gehen ihren eigenen Weg, die fahren früher auch mal Diamond League oder ich glaube damals hieß es noch Golden League, hat man gemacht, ja, aber man muss dann eben halt eine gewisse Anzahl von Disziplinen anbieten, man muss eine gewisse Anzahl von Stars verpflichten und hier hat man eben alles in der eigenen Hand.
Weil du diese Weltrekorde ansprichst, ich habe es echt überlesen, ich habe, glaube ich, einen Schnipsel bei Instagram gesehen, aber waren die 400 Hürden dabei? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Welche Weltrekorde sind denn gefallen jetzt?
Genau, über zwei Hürdenstrecken. Einmal ist Alisson dos Santos, der Brasilianer, schneller gelaufen als sein ewiger Rivale Carsten Warholm. In einem gigantischen Rennen ist er 1400stel schneller gelaufen als Warholm 2021 bei Olympia in Tokio, damals im leeren Stadion, jetzt eben in Zürich in einem gut gefüllten Stadion. 45,80 über 400 Meter Hürden ist schon immens. Also man gehört eigentlich schon zur nationalen Elite, wenn man 45,80 läuft, ohne dass da Hürden zwischenstehen. Genauso ist es bei den Frauen mit dem Weltrekord von Sydney McLaughlin, der ja auch mit 50,35 sensationell ist. Also da läuft ja noch nicht mal eine deutsche 400-Meter-Läuferin ansatzweise in die Nähe, wenn keine Hürden dabei stehen. Also das sind Zeiten, die von einer Grundschnelligkeit zeugen, die unglaublich ist. Und der große Edwin Moses, dessen Rekord stand ja lange bei knapp über 47. Dann kam dann Kevin Young in Barcelona damals. Das hat dann ewige Zeiten gehalten. Und jetzt laufen wir mittlerweile nahezu eine Sekunde schneller. Das ist schon ja, höchst bemerkenswert. Und über 100 Meter Hürden der Frauen sind wir mittlerweile bei 12.09. Masai Roussel aus den USA. Und da hatten wir auch einen Hürden-Weltrekord von Jordanka Donkova über mehrere Jahrzehnte, der völlig unangetastet war. Und dann, dann kam Tobi Amusani, die Nigerianerin, die zwischen diversen Doping-Sperren und Vergehen mal eben laufen durfte und dann den Weltrekord gedrückt hat. Und jetzt sind wir nochmal 300stel schneller bei Masai Roussel und 12.09 auf 100 Meter Hürden. Das ist auch schon, ja, also, das ist eine andere Welt.
Muss man auch mal schauen, wie da der österreichische Rekord ist, wenn nicht gerade irgendjemand aus Jamaika eingebürgert wurde. Nein, das war jetzt ein kleines bisschen zu böse. Mir geht es mit der Vuelta, leuchte wie mit einem Frauenslalom, bei dem Michaela Schifrin im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Mein Interesse hat sich um 80% verringert. Ja, ich schaue noch hin und Felix Gall ist auf dem Podium. Aber immer tagelang, Johann Brunel hat auch gesagt, ja, solange Pogacar nichts passiert. Und natürlich denke ich mir dann immer, okay, jetzt ist es nicht gejinxt. Jeder denkt, es könnte ja was passieren, aber es wird schon nichts passieren. Und dann passiert eigentlich, also bei dieser einen Etappe, die er dann noch gewonnen hat, vor Enric Mas ist er auch schon mal in die Pampa reingefahren, dann passiert das eigentlich, warum leuchtet, was weiß man, aus dem Nichts heraus, aus dem Feld heraus. Und dann lese ich, Kaiser sitzt hier neben mir und ich zeige ihm das bei Instagram, Pogacar crash out of Vuelta oder crashed out of the Vuelta. Kaiser konnte es gar nicht glauben. Was ist da passiert mit Pogacar?
Ja, Radsport ist nach wie vor ein gefährlicher Sport und es ist ein Sport, bei dem man manche Sachen eben nicht ausschließen kann. Das kann man sagen, das macht den Reiz dieses Sports aus, es macht aber auch natürlich die Tragik dieses Sports aus und auch die Gefahr. Also es ist wirklich kein Fahrer im Ziel einer großen Rundfahrt, bevor er im Ziel einer großen Rundfahrt ist. Das ist halt das, was man immer mit sich herumtragen muss. Wenn es jetzt auf der letzten Etappe passiert, gut, vielleicht, ne? Kann man die dann irgendwie dann nicht werten und was auch immer. Jetzt natürlich durch diese Geschichte ist natürlich, ja, wird irgendwer der glückliche Sieger sein, der vorher dann nicht damit gerechnet hat. Und dieser Sieger wird dann immer halt als von, ja, des Radsport Teufels Gnaden gelesen werden. Kümmert wahrscheinlich den Sieger dann nachher nicht, aber das ist eine Geschichte. Ich habe mir den Sturz viele, viele Male angeschaut. Ich habe ihn nicht live gesehen, weil wir in meiner Heimstadt Neuss das große Schützenfest haben. Da musste ich mir sowas abends dann noch irgendwo zwischen Zeltausgang und der kargen Nachtruhe nochmal diese ganzen Relives anschauen. Und ich habe es mir oft angesehen. Und ja, das ist nicht zu vermeiden. Er fährt im Feld, er hat, glaube ich, kurz die Hand weg vom Lenker. Da liegt irgendwas auf der Straße, ob es jetzt ein Stein war oder irgendein Technikteil. Und dann haut es einen da vom Rad. Und dann fällt man eben, dadurch, dass man auch mit den Schuhen in den Pedalen ist, relativ ungebremst auf den Asphalt und dann haben wir eben den Klassiker, irgendwas an der Schulter, irgendwas am Schlüsselbein und dann ist das Rennen eben beendet und das ist halt, das kann immer jedem passieren und das ist natürlich dem absolut überragenden Fahrer passiert. Ja, das verbessert natürlich den sportlichen Wert dieser Rundfahrt, aber man kann sie ja schlecht abbrechen, nur weil der Topstar nicht mehr dabei ist.
Jetzt lese ich aber ein kleines bisschen hier und da, und das ist ja natürlich diese Wasserstandsmeldungen, die wahrscheinlich Pogacar-Fans rausblasen. Also der erste Impuls ist ja, Saison ist vorbei. Keine Weltmeisterschaft, keine Lombardei-Rundfahrt. Aber siehst du eine Möglichkeit, dass er in diesem Jahr noch Rennen fährt?
Es ist immer schwer, so etwas Medizinisches von außen zu bewerten und zu betrachten, wenn man nicht sofort am Mann ist und wahrscheinlich weiß Pogacar noch nicht mal selbst, wie es da um ihm steht. Wenn man die Verletzungen, die kommuniziert worden sind, nämlich eine Gehirnerschütterung, die es war, ein Schlüsselbein und ein angeknackster Wirbel irgendwo, wo er genau war, würde man sagen, nein, eigentlich keine Chance. Aber wir reden halt von Tadej Pogacar, wir reden von Radsportlern und da sind Leute schon in einer Windeseile zusammengeflickt worden, dass es eine Freude war und sind dann halb mumifiziert wieder aufs Rad gesetzt worden. Ich würde sagen, WM, das ist zu kurz, eigentlich keine Chance. EM in Slowenien eine Woche später, Giro Lombardia, vielleicht eine kleine Chance. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man da einen Fahrer einfach notdürftig wieder aufs Rad setzt oder ob der dann seine gewohnte Leistung bringen kann. Ich würde mich nicht wundern, wenn er bei irgendeinem von diesen Rennen aufkreuzt, sagen wir so. Aber von dem, was man jetzt medizinisch weiß, das spricht eigentlich dagegen. Und wenn man jetzt schaut, Florian Lipowitz, auch überraschend flott jetzt wieder auf dem Rad. Der fährt jetzt kommende Woche wieder die Veneto-Rundfahrt am 9.9. Der hat dann eben halt dann, ja, ich weiß gar nicht, wann es war, aber knapp anderthalb Monate dann ausgesessen mit einem einfachen Schlüsselbeinbruch. Und das, was Pogacar hat, ist dann schon ein bisschen weiterführend. Wenn man das zugrunde legt, könnte er eventuell dann im Oktober wieder mit dem Training beginnen. Vom Wettkampf reden wir dann nicht, aber wie gesagt, es sind schon die wildesten Sachen im Radsport passiert und Leute mit gebrochener Hüfte saßen auf einmal wieder auf dem Fahrrad. Wir müssen es abwarten.
Aber kann man nicht grundsätzlich sagen, dass der Radsport gerade durch diesen Sturz von Pogacar in einer absolut beschissenen Situation ist? Vingegaard ist verletzt, Pogacar ist verletzt. Mathieu van der Poel spürt sich nicht mehr auf dem Mountainbike, weil er ist, glaube ich, 30. geworden bei der Mountainbike-WM. Und Remco Evenepoel fährt keine Rennen. Also der wird wahrscheinlich Weltmeister werden im Zeitfahren, wenn Ghana da nicht einen rauslässt. Aber irgendwie ist im Moment, und das von Lipowitz wusste ich nicht, aber okay, Lipowitz, auch wenn ihn manche Kommentatoren schon in diese auf dieses Label heben wollen, da ist er noch nicht. Aber wie geht's dem Radsport jetzt generell?
Ja, dem geht es gar nicht mal so schlecht. Also natürlich ist es bitter und es entbehrt natürlich ein bisschen diese Rennen, dass natürlich einer wie Pogacar da nicht fährt. Und die Duelle mit dem Evenepoel, die wären sicherlich faszinierend geworden. Ja, aber wir haben jetzt auch noch ein paar andere. Also Vingegaard wäre ja eigentlich auch kein wirkliches Thema für diese schweren Eintagesrennen gewesen. Also selbst wenn er, ich glaube, er hat es noch nicht mal geplant gehabt. Also das war zu früh jetzt die Verletzung, dass man da konkret reden konnte. Aber wenn er die WM gefahren wäre, hätte er auch eigentlich keine Chance da gegen Pogacar, Evenepoel gehabt. Genauso Lombardia, also das sind eigentlich die Rennen, da geht es darum, wie hoch gewinnt Pogacar und ja, wie groß ist der Vorsprung auf Evenepoel. Jetzt fehlt ihm Pogacar, das macht das Ganze eventuell sogar ein bisschen spannender. Und wir haben Leute wie Sexas gibt es ja noch, Del Toro gibt es ja noch, wir haben fantastische junge Fahrer, hier auch bei der Vuelta, Matthew Brennan, der bei den schwierigeren Sprintetappen alles in Kurs und Klein schwer fährt. Gerade läuft wieder so eine Etappe, die er gewinnen könnte. Ja, das werden sicherlich dadurch absolut spannendere Rennen. Und ja, wir können ja den Radsport jetzt nicht einstellen, bis Pogacar wieder fit ist. Das funktioniert schlecht. Von daher freuen wir uns einfach drauf, dass es durchaus ja, tolle Rennen werden, auch wenn der sie wahrscheinlich gewonnen hätte, nicht dabei sein ist.
Dabei sein wird. Ja, dann lass uns auf die Vuelta schauen, wo Primoz Roglic, der sich schon viermal gewonnen hat, mit einer Wurstigkeit seine Interviews gibt, die fantastisch ist, wie ich finde, ja? Wo er dann sagt, also ich riskiere nichts mehr in meinem Alter, das ist mir doch wurscht, ja? Dann verliert er halt ein paar Sekunden und er ist aber doch in einer guten Position, Zweiter, wir sprechen Mittwochnachmittag vor Ende der Mittwochetappe. Ich weiß nicht, ob Enric Maas, ich weiß nicht, es kommt glaube ich noch ein Zeitfahren, da weiß ich nicht, wie gut Maas ist, ich weiß, Felix Gall kann nicht Zeitfahren, das ist bekannt. Ist Roglic jetzt vielleicht sogar der Favorit, obwohl ihm alles egal ist?
Da würde ich mitgehen. Also Enric Maas wird der etwas bessere Bergfahrer sein. Da hat aber jetzt aber auch Primoz Roglic gezeigt, dass er jetzt nicht endlos viel Zeit verlieren muss. Es geht auf sehr hohe Berge und Roglic hat auch gezeigt, dass er hinten raus an der großen Rundfahrt auch immer noch zulegen kann. Und er ist ausgeruht, er ist dieses Jahr kaum etwas gefahren, er hat heroisch auf Helferdienste bei der Tour verzichtet, um jetzt seine eigenen Interessen zu verfolgen. Ja, also ich sehe jetzt nicht, warum er diese Rundfahrt nicht gewinnen konnte. Also Enric Maas macht einen sehr, sehr guten Eindruck, aber ne, bin ich auch komplett bei dir. Im Zeitfahren ist er deutlich unterlegen, was Roglic anbelangt, der ja Olympiasieger von Tokio ist. Jetzt eventuell mit den aktuellen ganzen super Leuten wie Ghana oder Evenepoel dann nicht mehr mithalten könnte. Also ganz auf Augenhöhe. Aber für die Vuelta könnte das reichen. Das ist ein schweres, also einigermaßen schweres Einzelzeitfahren. Spricht nichts dagegen, dass er da eine Minute 30 auf Mast rausfährt. Und dann muss man gucken. Im Moment ist es eine Minute 18 vor dieser Etappe heute am Mittwoch, wo es aber auch nicht aussieht, dass da irgendwas geschieht. Morgen haben wir die nächste sehr schwere Bergankunft. Wenn er in dem Bereich bleibt, 1,18 bis 1,30, dann kann er das durchaus in diesem Zeitfahren noch rumreißen. Ja.
Dann lass mich abschließend fragen, ob du die Einschätzung vom Kollegen Corbinian Eisenberger teilst, der meinte in der Süddeutschen Zeitung, dass die Vuelta, also dass die drei großen Touren versuchen zu überbieten im Schwierigkeitsgrad, sprich also in den Höhenmetern, und dass die Vuelta mittlerweile die schwierigste Grand Tour eigentlich ist.
Das war sie ja schon öfters, also da gehe ich mit. Sie haben eine große Auswahl eben an sehr, sehr wilden Anstiegen, die teilweise über Schotter sind, die teilweise unfassbar steil sind, die in einer Mondlandschaft stattfinden. Das ist eine große Auswahl an Bergen, die jetzt zur Verfügung stehen und man setzt ganz klar, wir haben eine lange spanische Klettertradition, man macht diese Etappe, diese Rundfahrt sehr, sehr berglastig und ich würde sagen, ja, die ist sehr schwer. Es kommt halt immer auch darauf an, wie schwer so ein Rennen gemacht wird, auch von den Fahrern, wie brutal komplett das durchgezogen wird. Dadurch, dass Pogacar jetzt nicht mehr dabei ist, ist so eine Etappe wie heute, wo er auch hätte mitreden können, natürlich für die anderen Favoriten deutlich entspannter. Aber vom Streckenprofil ist die Vuelta immer sehr, sehr schwer. Ob es jetzt reizvoll ist, sie haben seit 1995, glaube ich, ist es den Termin im Herbst oder im Spätsommer als letzte Rundfahrt. Dann fahren wir natürlich aber durch ein sehr verdörrtes Spanien. Das ist teilweise ein bisschen mühsam, dazu zu schauen. Also die fantastischen Landschaftsbilder sind da eher selten. Aber die Rundfahrt ist immer höchst anspruchsvoll und die Organisatoren setzen oft auf Spektakel. Und das ist teilweise dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Spektakel als Vernunft. Aber die Spanier lieben es und ja, zum Zuschauen ist es natürlich ein großes Popcorn-Kino.
Ja, wir sind da für die Vuelta. Also du mehr als ich, weil du musst es ja auch sein. Aber ich schaue mir dann diesen zweiten Slalom-Durchgang ja doch an, auch wenn Michaela Schäfer schon rausgeflogen ist. Danke, Christoph Leuchtenberg, für diese Woche. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 777.